Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Die Großstädte sind derzeit Teil des Problems steigender Corona-Neuinfektionen, aber auch Teil der Lösung. Bisher haben lokale Entscheidungen erheblich dazu beigetragen, dass sich die Pandemie in Deutschland nicht so stark ausbreitet. Derzeit scheint aber einiges nicht rund zu laufen, deshalb auch die intensiven Gespräche unter anderem mit der Bundeskanzlerin und untereinander. Gespräche, an denen die Städte selbst großes Interesse haben, auch aus finanziellen Gründen. Denn wie sollen Innenstädte und der stationäre Handel belebt werden, wenn sich keiner in die Innenstadt oder die Läden traut, aus Angst, sich anzustecken. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus auf die britische Wirtschaft schauen. Und dann haben wir, wie immer freitags in dieser Sendung, auch heute ein Firmenporträt im Programm. Und da geht es um einen Hersteller von Metallgewebe. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Zum Start aber geht der Blick auf den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main, auf das Geschehen bisher, heute wieder mit Jan Plate, der das alles für uns beobachtet. Herr Plate, die steigenden Corona-Neuinfektionen hatten die Anleger an der Börse gestern weitgehend kalt gelassen. Nun steigen die Infektionszahlen weiter deutlich an. Reagieren die Anleger heute anders als gestern?
Die Anleger bleiben soweit bei ihrer Meinung und auch eben der Hoffnung, dass gegen Corona die Zinsen der Notenbanken niedrig bleiben und die Staaten mit Konjunkturprogrammen die Wirtschaft stützen. Der DAX jetzt heute im Moment kaum verändert bei 13.043 Punkten. Über die Woche ergibt sich damit für den DAX bisher ein Plus von gut 2,5%.
Seit heute wieder mit dabei auf dem internationalen Parkett sind die Börsen in China, wo in dieser Woche bisher noch nicht gehandelt wurde. Wie ist die Stimmung der Anleger dort?
Die Börsen in Shanghai und Shenzhen haben zulegen können um rund 2%. Die sogenannte goldene Woche, die schiebt Chinas Inlandstourismus an oder zum Beispiel der chinesische Automarkt, der kann sich weiter erholen.
Konsumwerte sind dort also gefragt. Konsum scheint ja auch in Deutschland ein gefragter Wirtschaftsbereich zu sein. Der Online-Konsum jedenfalls, denn der Online-Modehändler Zalando hat erneut seine Jahresprognose angehoben. Wie reagieren die Anleger?
Die Anleger reagieren da positiv, die Aktien von Zalando mit einem Plus von fast 2,5%. Und dann ist da zum Beispiel auch noch der Konsumgüterhersteller Henkel, der im DAX notiert, die überraschend vorgelegten vorläufigen Quartalszahlen und der Ausblick sind Händlern zufolge besser gewesen als zumindest befürchtet. Aktien von Henkel, die steigen auch um fast 1%. Tja, und der Konsum, der Handel, der Online-Modehändler Zalando hat eben seine Prognose angehoben, während Bundeskanzlerin Angela Merkel die Coronavirus-Lage mit den Bürgermeistern der 11 größten deutschen Städte berät. Das ist ja unter anderem auch wichtig für den Handel und generell ist ja auch immer wieder die Frage nach der Zukunft der Innenstädte. Deswegen unser Börsengespräch mit Jörg Funder, dem Direktor des Handelsforschungsinstitutes IIHD. Das ist das Institut für Internationales Handels- und Distributionsmanagement. Das Gespräch habe ich kurz vor der Sendung aufgezeichnet und zunächst wollte ich von Handelsexperte Jörg Funder wissen, wie er dieses Jahr in Corona-Zeiten das Weihnachtsgeschäft im Onlinehandel und in den Innenstädten sieht.
Ich glaube, wenn Sie heute in die Innenstädte gehen, haben wir sicherlich auch wieder eine zumindest annehmbare Frequenz erreicht. Das ist aber so fragil, wenn es beispielsweise eine generelle Maskenpflicht auch in Innenstädten geben wird, wie wir sie ja beispielsweise in Frankfurt aktuell haben. Dann wird das stationäre Weihnachtsgeschäft in den Innenstädten sicherlich deutlich leiden und das Online-Geschäft deutlich wachsen. Und von der Situation gehen wir aktuell leider auch aus.
Generell für die Zukunft der Innenstädte. Was zieht die Leute da in die Innenstädte? Probieren sie gerade bei Mode vielleicht die Sachen doch auch einfach noch gerne an oder kaufen Haushaltswaren oder Nahversorgung? Sind das Dinge, die die Menschen in die Innenstädte zieht?
Sicherlich einzelne Sortimente will man persönlich erleben. Und ich glaube, genau das ist auch der einzige Differenzierungsfaktor gegen Online-Einkauf. Das persönliche Erleben, das soziale Miteinander-Shoppen ist ja auch ein sehr sozialer Prozess. Das kriegen Sie online ja gar nicht hin, dieses gemeinsame durch die Stadt laufen, noch ein Eis essen, noch was essen gehen oder was auch immer. Das ganze Thema Textil, insbesondere Fast Fashion, je mehr eine Stadt, eine Innenstadt auch Wohnstätte wird, eben auch Güter des täglichen Bedarfs, Lebensmittelhändler, Drogeristen, alles, was sie eben kurzfristig brauchen, wohnortnah bereitzustellen.
Um die Innenstädte sozusagen auch zukunftsfest zu machen, wie sehr ist eine Verzahnung online und stationärer Handel für die Zukunft wichtig und wie schnell auch machbar?
Kleine Unternehmen können ihre Stärken ausspielen, also Eigentümergeführte, indem sie eine exklusive Kundennähe haben, eine sehr nahe Bindung damit und eben auch sich auf diese Stärke berufen. Aber alles darüber hinaus, Kettenfilialen, ähnliches, wo es nicht um den Unternehmer und die kleine Boutique geht, sondern um eine Marke, eine Handelsmarke, kommen um diese Mehrkanalgeschäfte heute nicht mehr umhin. Und da sind die Karten eigentlich auch schon gelegt. Wer jetzt noch nicht begonnen hat, braucht es fast auch nicht mehr zu tun.
Nicht nur über die Schließungen von Karstadt, Kaufhof, Häusern wurde zuletzt gesprochen. Was soll aus den alten geschlossenen Kaufhäusern und auch aus diesen alten Betonburgen werden?
Das muss man immer in dem Einzelfall sehen. Das einzelne Haus als Handelsunternehmen weiter betreiben zu können, das wird in den allermeisten Fällen wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Man kann möglicherweise über Bürokomplexe nachdenken, Umwidmungen bis hin zu Rückbauten.
Ein bisschen provokante politische Frage. Sollten die Öffnungszeiten geändert werden für Shopping nach dem Kino, dem Theaterbesuch oder auch am Sonntag heutzutage?
Ich denke, wir sind jetzt in einer Zeit angekommen, wo der Konsument uns sagt, wann er was einkaufen will. Ich glaube, die Sonntagsöffnung ist etwas, was der erste Schritt sein muss. Wir müssen uns über Öffnungszeiten generell Gedanken machen, zu sagen, wir wollen das nicht oder das darf nicht passieren, ist heute sehr kurzfristig und wahrscheinlich auch falsch gedacht.
Wenn wir so ein bisschen ein Fazit am Schluss ziehen, wie können die Innenstädte gegen die Online-Macht ankommen, die Innenstädte wieder belebt werden und auch Kommunen wieder mehr wichtige Steuereinnahmen bekommen?
Sicherlich muss man Innenstadt eben fast denken, einerseits als Wohnort und darüber hinaus muss es fast ein Vergnügungspark sein. Sonst gibt es mittelfristig auch über technische Komponenten, die sie im Online haben, über Artificial Intelligence und Artificial Reality und alle diese Thematiken, gibt es keinen Grund mehr, in die Innenstadt zu gehen. Da muss natürlich auch was passieren und die Innenstadt muss eben auch erreichbar sein. Wenn sie das nicht ist, dann kommen sie eben auch nicht dorthin.
Soweit Jörg Funder, Direktor des Handelsforschungsinstituts IIHD, mit dem Blick auf den Konsum und die unterschiedliche Entwicklung bei Online- und stationärem Handel. Zum Konsum braucht man Geld. Wie stabil, Herr Plate, zeigt sich denn derzeit der Euro?
Der Euro kann sozusagen an etwas Kaufkraft hinzugewinnen. Der Euro steigt auf 1,18 Dollar.
Und wie gefragt sind Staatsanleihen und Gold?
Deutsche Staatsanleihen sind heute sehr deutlich gefragt, die durchschnittliche Rendite damit wieder tiefer Minus, bei minus 0,55%. Der Goldpreis, der kann klar zulegen. Der Goldpreis steigt um etwa 25 Dollar auf rund 1.917 Dollar und der Goldpreis in Euro steht bei rund 1.624 Euro.
Wir haben noch ein wenig Zeit, um auf einige weitere Einzelwerte beim Handel mit Aktien zu schauen. So ist derzeit der Chiphersteller AMD im Gespräch. Worüber wird geredet und hat das Folgen für den Konkurrenten aus Deutschland Infineon?
Es gibt einen Medienbericht zu Interesse von AMD an einem anderen Rivalen. Eine Übernahme oder auch ein möglicher teurer Kauf lässt aufhorchen. Außerdem werden Zahlen eines amerikanischen Chipherstellers gut aufgenommen. Das lässt Anleger auch bei Infineon zugreifen. Die Aktie steigt um rund 3%.
Und dann wurde heute ein Deal der Mehrländerbörse Euronext gemeldet, der für Aufmerksamkeit sorgt. Was steckt dahinter?
Nun, die Euronext bekommt den Zuschlag für die italienische Börse. Damit sticht die Euronext die deutsche Börse und die Schweizer Börse aus. Und die Aktie der deutschen Börse mit einem Minus von gut einem halben Prozent.
Jan Plate fasste uns das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main zusammen. Der Bundesrat hat unter anderem eine Milliardenspritze für die knapp 2000 Kliniken in Deutschland gebilligt. Die Krankenhäuser bekommen für wichtige Investitionen nun 3 Milliarden Euro vom Bund. Sie sollen das Geld nutzen, um Notfallpatienten besser als bisher versorgen zu können. Cecilia Reible berichtet.
Die Kliniken können das Geld verwenden, um zum Beispiel ihre Notfallambulanzen zu modernisieren. Auch digitale Projekte wie eine elektronische Behandlungsdokumentation, Patientenportale und IT-Sicherheit sind förderfähig. Eigentlich sind in Deutschland die Länder für Investitionen in die Klinikinfrastruktur zuständig. Das sogenannte Zukunftsprogramm Krankenhäuser des Bundes soll zur Bewältigung der Corona-Krise beitragen. Darin sind auch 100 Millionen Euro für Kliniken mit vielen Corona-Patienten vorgesehen, damit sie Pflegekräfte Corona-Prämien zahlen können. Der Bundesrat ließ außerdem die Reform der Kfz-Steuer passieren. Sie steigt ab dem nächsten Jahr für neue Autos mit hohem Spritverbrauch. Künftig wird die Steuer stärker daran ausgerichtet, wie viel CO2 ein Auto ausstößt. Das soll die Bürger dazu bringen, sparsamere Pkw zu kaufen. Bereits zugelassene Autos sind nicht betroffen. Außerdem billigte die Länderkammer die Reform des Wohnungseigentumsgesetzes. Damit haben Wohnungseigentümer und auch Mieter künftig einen Anspruch darauf, in der Tiefgarage oder auf dem Grundstück des Hauses eine Ladestation für Elektroautos zu installieren. Das scheiterte bisher oft an der fehlenden Zustimmung der Miteigentümer oder Vermieter.
Cecilia Reible zu einigen Bundesratsbeschlüssen. Die Prognose der britischen Notenbank zum Wirtschaftswachstum in diesem Jahr war niederschmetternd. Großbritannien werde einen Konjunktureinbruch erleben wie seit Jahren nicht mehr. Heute nun gab das Nationale Statistikamt bekannt, dass das Bruttoinlandsprodukt des Landes den vierten Monat in Folge leicht kletterte, aber eben nur leicht. Nicht nur Corona bereitet Sorgen, auch die Brexit-Verhandlungen mit der EU stecken in der Sackgasse und das bei einem für Deutschland wichtigen Handelspartner. Wie wird in Deutschland die britische Wirtschaft beurteilt und gibt es noch Hoffnung auf einen Brexit-Kompromiss? Diesen Fragen ist Viktor Goitgar nachgegangen.
Deal or no deal? Das ist nicht nur in der englischen Spielshow die regelmäßige Frage, sondern auch bei den Handelsgesprächen zwischen Brüssel und London. Können sich die beiden Mächte doch noch auf ein Handelsabkommen einigen? Oder kommt zum Jahreswechsel das No-Deal-Szenario? Das könnte für die Wirtschaft schlimme Folgen haben, sagt Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer.
Also ein No-Deal, dass es überhaupt kein Freihandelsabkommen gibt, das würde bedeuten, dass dann ab 1.1. es eigentlich kommen müsste zu Zöllen im Handel, dass am 1.1. an den Grenzen an der Kanalküste dann es zu chaotischen Szenen käme und eventuell Vorprodukte, Medikamente auf beiden Seiten nicht verfügbar wären, es zu Lieferproblemen käme.
Es ist das Horrorszenario schlechthin für die Wirtschaft. Lkw-Schlangen an den Häfen, endlose Zollkontrollen, Bauteile aus Großbritannien, die deutsche Flugzeugbauer nicht mehr verwenden dürften. Der Druck auf die Verhandler ist groß. Die japanischen Autobauer Toyota und Nissan drohen wohl schon. Sollte es keinen Deal mit der EU geben, dann würde man die Schadensrechnung nach London schicken. Ein interessanter Ansatz, sagt Holger Schmieding, der Chefvolkswirt der Berenberg Bank.
Da könnte durchaus auf die Regierung in Großbritannien einiges an Klagen zurollen. Dann ist es aber juristisch sehr schwer. Denn die Zusagen, die die frühere britische Regierung gemacht hat, waren wohl eher politische Zusagen im Sinne von, dass es keine Nachteile durch den Brexit geben wird. Ob sich das wirklich vor Gericht einklagen lässt, ist meines Erachtens sehr fraglich.
Doch es erhöht zumindest symbolisch den Druck auf London, die Streitpunkte mit der Europäischen Union zu lösen. Ein wichtiger, wenn auch vermeintlich nebensächlicher Punkt: Die Briten wollen europäische Fischer in ihren Gewässern nicht mehr so viel fischen lassen. Chefvolkswirt Holger Schmieding lebt in London. Er kennt Land und Leute und sagt, da geht's ums Eingemachte.
Die Fischerei hat gerade für eine Insel eine hohe Bedeutung. Das ist ein Teil der nationalen Identität, könnte man sagen. Man ist vom Meer umgeben. Da muss Johnson jetzt zumindest etwas liefern.
Auch weil die britische Wirtschaft durch das Coronavirus sowieso hart getroffen ist. Knapp 20% der Wirtschaftsleistung hat das Virus im zweiten Quartal auf einen Schlag vernichtet. Und selbst im August hat sich die Wirtschaft nur leicht erholt, um rund 2%. Doch Forscher der renommierten Wirtschaftsuniversität London School of Economics malen ein noch viel schlimmeres Schreckensszenario an die Wand. Langfristig könnten die Folgen des Brexit noch gravierender sein als der Corona-Schock. Während die Virusdelle nämlich schon in 2 Jahren nahezu aufgeholt sein dürfte, würde die britische Wirtschaft an den Langfristfolgen eines ungeordneten Brexits auch in 15 Jahren noch deutlich knabbern. Diese Horrorprognose könnte die Londoner Regierung auf den letzten Metern zumindest ein bisschen zum Einlenken bringen, hofft Jörg Krämer von der Commerzbank.
Deshalb glaube ich ja auch, dass es am Ende eine Light-Version geben wird des Freihandelsabkommens und dass es Übergangsregeln geben wird. Beide Seiten haben ein Interesse daran, einen wirtschaftlichen Schock zu vermeiden.
Bis dahin, sagen Experten, liegt die größere Verhandlungsmacht aber auf Seiten Brüssels. Denn Großbritannien braucht den europäischen Absatzmarkt mehr als die große EU, eine wirtschaftlich immer kleinere Insel.
Viktor Goitger zur Lage der britischen Wirtschaft. Und wir kommen zum Firmenporträt. Fester Bestandteil freitags in dieser Sendung. Heute mit einem Blick auf einen typischen Hidden Champion, also ein Unternehmen, das in seiner Branche Weltmarktführer ist, aber in der Bevölkerung relativ unbekannt, trotz seiner herausragenden Stellung auf seinem Markt. Im rheinischen Düren fertigt die Firma Kufferath Metallgewebe an. Gewebe, die bei der Lebensmittelproduktion zum Einsatz kommen, aber auch in der Flugzeugindustrie oder an Bauwerken zum Beispiel. Dieter Wulff hat sich das für uns angesehen.
Wenn wir Metallgewebe verweben, dann produzieren wir eigentlich Löcher.
Meint Stefan Kufferath, der zusammen mit seinem Bruder in dritter Generation die GKD leitet, Gebrüder Kufferath Düren.
Und diese Löcher sind immer gleich groß. Und wir garantieren die bis auf ein Tausendstel Millimeter Genauigkeit, dass die Fäden sauber nebeneinander liegen.
Vor anderthalb Jahren stieg mit seiner Tochter nun bereits die vierte Generation in das Familienunternehmen ein. Für sie ein ganz natürlicher Schritt, meint die heute 31-jährige Lara Kufferath.
GKD war natürlich immer ein Thema, auch beim Abendessentisch. Die Akquise von internationalen Kunden, da hat man ja als Kind auch irgendwo was von mitbekommen. Ne? Man ist ja mitgereist, unsere Urlaube, die wurden immer mit irgendwelchen Besuchen bei Kunden, Lieferanten oder eben bei Tochterfirmen verbunden.
Etwas außerhalb der Stadt, im Stadtteil Mariaweiler, liegen die großen grauen Produktionshallen. Was hier gemacht wird, kann man von außen nicht erkennen. Nur der Straßenname Metallweberstraße gibt einen Hinweis. Ein Gewerbe, das es hier schon seit Jahrhunderten gäbe, erklärt Stefan Kufferath. Sein Großvater Josef Kufferath gründete 1925 die heutige Firma GKD. Anfangs waren das große Gewebe, mit denen im Ruhrgebiet Kohleschlamm entwässert wurde. Heute geht es meist um Produkte, die man mit menschlichem Auge nur noch schwer erkennen kann.
Der dünnste Draht, den wir verweben, ist etwa ein Fünftel der Haaresstärke eines menschlichen Haares.
Gewebe so winzig, dass sie auf der Fläche einer 2-Euro-Münze 1,4 Millionen Öffnungen aufweisen. Ein Gewebe, das wie viele von GKD für Filtrationsprozesse genutzt wird. In diesem Fall ist es ein Filter, der in Tintenstrahldruckern verbaut wird. 1983 übernahmen die heutigen Geschäftsführer Ingo und Stefan Kufferath den Betrieb mit etwa 100 Angestellten mit Erfolg. Heute ist GKD in vielen Bereichen Weltmarktführer, etwa 850 Mitarbeiter mit Niederlassungen auf allen Kontinenten, etwas mehr als die Hälfte davon in Düren. Die Metallgewebe von GKD findet man heute fast überall, allerdings meist für die Allgemeinheit unsichtbar. Sie werden als Blitzschutz verbaut in Flugzeugen von Boeing und Airbus oder finden sich in Filtertöpfen der Wasserwerke. Zum Splitterschutz produziert man Architekturgewebe für Flughäfen oder zum Schallschutz in Bibliotheken. Und egal welches Auto, egal welcher Hersteller oder Modell, fast immer kommen die Abgasrückgewinnungsfilter von GKD und werden hier in sogenannten Reinräumen hergestellt. Hinter großen Glasfenstern findet die Produktion statt. Im Vorraum hängen Schutzkittel, ohne die man den Raum nicht betreten darf. Ein Mitarbeiter sitzt an einer Maschine und arbeitet an einem Prototyp.
Das ist ein Filter, der ist vorgeformt worden in einer anderen Abteilung und ich muss den zusammenpunkten. Ich mache das mal jetzt gerade, sehen Sie das? Punktschwarzen ist das.
Ansonsten läuft die Produktion vollautomatisch. Aber auch die Produktion von Nahrungsmitteln sei heute ohne Produktionsbänder aus Metallgeweben gar nicht mehr vorstellbar, erklärt Stefan Kufferath.
Wenn man bestimmte Nudeln, Müsli, Knäckebrot, Suppenwürfel, Gemüsedosen kauft, das sind alles Produkte, die auf unseren Metall- oder Kunststoffbändern getrocknet, gewaschen, gebacken, gefroren oder wie auch immer weiterverarbeitet werden.
Um zu verstehen, wie diese Bänder produziert werden, geht es zuerst durch große Räume mit Webmaschinen. Dann kommt man in eine riesige, komplett mit Eichenholzparkett ausgelegte Produktionshalle. Der größte Tanzsaal der Stadt, meint der Chef lachend. Hier in dieser Halle werden die bis zu 8 Meter breiten und bis über 100 Meter langen Bänder an riesigen Streckmaschinen zusammengefügt. Wenn das Metallgewebe über den Boden schleife, dürfe es nicht kaputt gehen, aber auch den Boden nicht zerstören, erklärt Stefan Pufferath. Eichenholz habe sich da als ideal erwiesen, meint der Chef. Je nachdem, was darauf produziert wird, halten die Gewebe ein paar Monate, manchmal Jahre. In China, wo GKD seit 20 Jahren präsent ist, garantiere man, dass ihre Produktionsbänder innerhalb von 36 Stunden ausgetauscht werden. Um das gewährleisten zu können, seien ihre Monteure selbst Heiligabend abrufbar, beteuert der Chef. Natürlich gäbe es auch in China viele Unternehmen, die ähnliche Produkte anbieten. Mit solchen Wettbewerbern aber könnten sie gut leben, meint Stefan Pufferath und lächelt.
Wenn dann mal ein Kunde fremdgehen will, weil er auf einmal so ein lukratives Angebot aus China meinetwegen hat, dann probiert er das mal aus und stellt fest, aber GKD hält das 2 Monate und hier hält es aber nur 2 Tage. Dann ist die Erfahrung gemacht und dann ist die Sache erledigt.
Dann ist die Sache erledigt. Das Firmenporträt von Dieter Wulff über einen Metallgewebehersteller. Und um gleich 13.56 Uhr machen wir weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Im Blickpunkt steht hier besonders der Wirecard-Untersuchungsausschuss des Bundestages, der gestern seine Arbeit aufgenommen hat.
Für Olaf Scholz, Bundesfinanzminister mit Nebenberuf SPD-Kanzlerkandidat, werde die Debatte zur schweren Belastung, notiert die Frankfurter Rundschau. Auch Wirtschaftsminister Altmaier von der CDU ist betroffen, aber der will nicht Kanzler werden. Was dabei aber zu oft untergeht, ist etwas anderes. Womöglich hat die mangelnde Aufmerksamkeit der Minister und auch der Bundeskanzlerin noch einen tieferen Grund. Alle miteinander betrachten es offenbar als ihre Aufgabe, sich als eine Art Unternehmenslobby im Regierungsamt zu betätigen. Nach Ansicht der Neuen Osnabrücker Zeitung geht es nicht nur um den wohl größten Betrugsskandal der Nachkriegsgeschichte, sondern auch um Verantwortung auf breiter politischer Front. Die Probleme sind fundamental. Was ist los in Deutschland, dass sich 1,9 Milliarden Euro einfach in Luft auflösen können? Der Ausschuss wird sich um Antworten bemühen, bewegt sich aber in einem schwierigen Umfeld. Denn angesichts der nahenden Bundestagswahl werden die Beteiligten alles tun, um Schaden von sich und der eigenen Partei fernzuhalten. Die Süddeutsche Zeitung hält es für falsch, dass ausgerechnet ein AfD-Parlamentarier den Vorsitz hat. Zum einen, weil die Abgeordneten den Betrugsskandal, in dem es viel darum geht, dass sich Vertreter eines Konzerns nicht an die Regeln gehalten haben, einer Partei anvertrauen, die sich selbst nicht viel um Regeln schert. Zum anderen auch deshalb, weil der Ausschuss parallel zum Wahlkampf läuft. Wer will da schon dazu beitragen, dass sich die AfD als Aufklärerin profilieren kann, noch dazu zulasten der politischen Konkurrenz? Dieser Ausschuss ist eine vertane Chance. Zum Schluss kurz zu einem anderen Thema. An der Spitze der Welthandelsorganisation WTO wird künftig eine Frau stehen. Der Tagesspiegel aus Berlin erklärt: In der Endauswahl stehen noch die frühere Finanzministerin Nigerias, Ngozi Okonjo-Iweala, und die Handelsministerin Südkoreas, Yoo Myung-hee. Am besten stehen wohl die Chancen für die 66-jährige Okonjo-Iweala. Mit der resoluten Nigerianerin käme dann auch erstmals eine Führungskraft aus Afrika auf diesen Posten. Eine Doppelpremiere sozusagen. Das ist längst überfällig. Allerdings ist es auch wieder einmal so, dass eine Frau erst ans Ruder darf, wenn das Schiff schlingert.
Und mit diesem Blick auf eine mögliche Doppelpremiere bei der WTO endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Ann Tran begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Gespräch über die Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr, die heute in einigen Bundesländern fortgesetzt werden. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.